Mark C. Schneider, Volkswagen, eine deutsche Geschichte. Volkswagen ist eine Legende. Der Käfer, mit dem die jungen Leute in den 50er Jahren in den ersten Italienurlaub fuhren, der Hippie-Bus Bulli, der bis heute ein Symbol für Freiheit ist, oder der Golf, nach dem eine ganze Generation benannt wurde. VW hat nicht nur Arbeitsplätze geschaffen und Autos produziert, sondern auch unsere Kultur und das deutsche Selbstbewusstsein beeinflusst. Diese Blinks zeichnen die wechselvolle Geschichte des Autoherstellers nach, von seiner Gründung im Dritten Reich bis zu den Nachwehen des Abgasskandals im Jahr 2015. Blink Nummer 1. Die Anfänge von VW liegen im Dritten Reich. Deutschland ist schon seit der Erfindung des Automobils ein Autoland. Deutsche Autos sind auf der ganzen Welt für ihre Ingenieurskunst und Qualität bekannt. Die Automobilindustrie ist einer der größten Arbeitgeber des Landes und es ist auch kein Zufall, dass einige Amerikaner extra über den großen Teich fliegen, um auf deutschen Autobahnen endlich einmal die legendäre nicht vorhandene Geschwindigkeitsbegrenzung zu erleben. VW ist dabei vielleicht das wichtigste Unternehmen überhaupt. Aber wie entstand es eigentlich? Adolf Hitler ist nicht nur für Autobahnen verantwortlich, sondern auch für Volkswagen. Bis in die 30er Jahre waren Automobile in Deutschland Luxusgegenstände, die sich nur die allerwenigsten leisten konnten. Daher wurde auf Betreiben der Nazis am 28. Mai 1937 in Berlin eine Gesellschaft zur Vorbereitung des deutschen Volkswagens gegründet. Hitlers Vorgaben waren dabei sehr ehrgeizig. Der Wagen durfte nicht mehr als 1000 Reichsmark kosten. Den Zuschlag für dieses Projekt erhielt Ferdinand Porsche, der damals ein Ingenieurbüro für Konstruktion und Beratung für Motoren und Fahrzeuge in Stuttgart betrieb. Ferdinand Porsche ist der Stammvater des Doppelclans Porsche-Piëch, der bis heute über die Geschicke von Volkswagen bestimmt und der größte Aktionär des Konzerns ist. Er entwarf das technische Konzept für den berühmten Käfer im Jahr 1935 und traf sich dazu auch persönlich mit Hitler. Für die Produktion wurde 1938 die Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben samt Fabrik gegründet, die später in Wolfsburg umbenannt wurde. Die Produktion lief an, doch während des Krieges wurden in dem neuen Werk vor allem Militärfahrzeuge produziert. Insgesamt liefen nur knapp über 600 Käfer vom Band, die an Günstlinge des Regimes verteilt wurden. Für die Produktion wurden zahlreiche Kriegsgefangene eingesetzt, die regelmäßig misshandelt wurden. Seit 1941 war Porsches Schwiegersohn Anton Piëch Werksleiter und damit für die Zwangsarbeit verantwortlich, für die Opfer erst 50 Jahre später entschädigt wurden. Am 11. April 1945 trafen schließlich US-Truppen ein, befreiten die Zwangsarbeiter und die Produktion wurde gestoppt. Wie würde es weitergehen? Blink Nummer 2. Das VW-Werk wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut und gedieh bald zu einem Vorzeigeunternehmen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges stand in Deutschland alles auf dem Prüfstand. Die Alliierten konnten nach ihrem eigenen Gutdünken entscheiden, welche Unternehmen fortbestehen und wieder aufgebaut werden sollten und welche nicht. Die britische Besatzung stimmte zu, dass das Werk in Wolfsburg erhalten bleiben sollte. Das lag auch daran, dass die Briten als Besatzungsmacht selbst einen großen Bedarf an Fahrzeugen hatten. So verhinderten sie eine Demontage des Werks und wurden gleichzeitig zum größten Abnehmer der Nachkriegsproduktion. Es hätte auch anders kommen können. Die Russen schafften die Produktionsanlagen von Opel in Rüsselsheim zum Beispiel als Reparationen ins eigene Land. Der Wiederaufbau des bombardierten Werks ging schnell voran und Volkswagen verzeichnete schon bald Erfolge. Schon im März 1946 lief die 1000. Volkswagen-Limousine vom Band. Ende 1946 wurden monatlich 1000 Fahrzeuge produziert. Außerdem wurden 1949 bereits 15% der Jahresproduktion exportiert. Als die Briten in diesem Jahr abzogen, war VW ein erfolgreicher Betrieb mit soliden Zahlen. 1948 wurde der frühere Opel-Vorstand Heinrich Nordhoff Chef des Volkswagen-Werks, das er bis 1968 führte. Unter seiner Ägide mauserte sich VW zum größten Wirtschaftsunternehmen der Bundesrepublik und zu einem sozialen Arbeitgeber. Nordhoff war außerdem verantwortlich für die Produktion des legendären Käfers, der einer der stärksten Motoren des deutschen Wirtschaftswunders war. Mit diesem Zugpferd wurde Volkswagen 1960 zu Deutschlands größtem Wirtschaftsunternehmen. Außerdem zeigte Nordhoff ein großes soziales Verantwortungsgefühl. Unter ihm wurde das Modell Deutschland gegründet, bei dem Arbeitsplatzsicherheit und Gewinnbeteiligung für die Arbeitnehmer selbstverständlich waren. Er sorgte auch dafür, dass Volkswagen ein neues Automodell auf den Markt brachte. Der eigentlich als Transporter gedachte Bulli, der ab 1950 gefertigt wurde, war ein enormer Erfolg. Ab 1958 liefen jährlich über 100.000 Stück vom Band. Und als Nordhoff 1968 starb, lag auch schon der Entwurf für den Golf in der Schublade. Blink Nummer 3. In den Jahrzehnten bis zum Mauerfall wurde VW zu einem erfolgreichen internationalen Konzern ganz eigener Prägung. Mit dem fulminanten Neustart für VW nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Nordhoff die Weichen auf Erfolg gestellt. Und das nicht nur auf nationaler Ebene. VW entwickelte sich mit den Jahren zu einem internationalen Konzern, denn Heinrich Nordhoff sorgte dafür, dass sich VW schon frühzeitig international ausrichtete. 1950 exportierte das Unternehmen bereits in 20 Länder. Ab 1953 wurde in Brasilien die erste Fertigungsstätte im Ausland errichtet. 1964 folgte ein Werk in Mexiko. Und VW eroberte auch den US-Markt. 1968 wurden dort fast 600.000 Bullis verkauft, von denen einige von ihren Hippie-Besitzern bunt bemalt und damit zu einem Symbol für Freiheit und Abenteuer wurden. 1960 wurde VW außerdem zu einer teilprivatisierten Aktiengesellschaft, allerdings blieben dabei sowohl der öffentliche Einfluss auf das Unternehmen als auch die starken Arbeitnehmerrechte gewahrt. Außerdem stießen neue Marken zur VW-Familie hinzu. Audi, damals noch Auto-Union, wurde 1964 übernommen. 1975 folgte der spanische Hersteller Seat. Ab 1982 wurde im Rahmen einer Partnerschaft auch in China produziert, das heute den größten Markt für VW darstellt. Aufgrund seiner besonderen Entstehungsgeschichte unterscheidet sich VW bis heute von typischen Privatunternehmen. Es ist zum Beispiel das einzige Unternehmen mit einem eigenen Gesetz in Deutschland. Das VW-Gesetz aus dem Jahr 1960 legt fest, dass das Land Niedersachsen Mitglieder in den Aufsichtsrat entsenden kann und dass die Arbeitnehmer größere Mitspracherechte als in anderen Unternehmen genießen. Niedersachsen hält bis heute 20% der Stimmen im Aufsichtsrat und kann mit einer Sperrminorität alle Entscheidungen blockieren. Gleichzeitig ist VW aber auch ein Familienunternehmen und die Familien Porsche und Piëch bestimmen zu großen Teilen über seine Geschicke. Aus dem lokalen Autobauer aus Wolfsburg war in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ein erfolgreicher internationaler Konzern geworden. Doch mit dem Mauerfall kündigte sich eine tiefe Krise an. Blink Nummer 4. Trotz vielversprechender Möglichkeiten schlitterte VW nach dem Mauerfall in eine Krise. Für kein Unternehmen geht es immer nur steil bergauf. Der Erfolg von VW von den 50ern bis in die 80er Jahre war enorm. Doch in den frühen 90ern, die doch recht vielversprechend begonnen hatten, ging es plötzlich bergab. Eigentlich schienen sich mit dem Mauerfall vielversprechende Möglichkeiten zu ergeben. Denn vorher war der Handel mit dem Ostblock schwierig, um es vorsichtig auszudrücken. Volkswagen hatte zum Beispiel schon seit Jahren versucht, als Motorenlieferant für den Trabi in der DDR Fuß zu fassen. Doch erst 1988, als sich die DDR bereits in einem rasanten wirtschaftlichen Abschwung befand, konnten die entsprechenden Produktionsanlagen etwa 6 Jahre nach Beginn der Verhandlungen endlich in die DDR geliefert werden. Nun war die Mauer gefallen und VW begann, die neuen Chancen im Osten zu ergreifen. Bald wurde eine Motorenfertigung in Chemnitz errichtet und Volkswagen übernahm den tschechischen Hersteller Skoda, um mit seiner Hilfe Einfluss auf den osteuropäischen Märkten zu gewinnen. Dort und in den neuen Bundesländern lebten Millionen potenzieller neuer Kunden. Trotzdem schlitterte das Unternehmen in der Zeit nach dem Mauerfall in eine Krise. Das hatte verschiedene Gründe. Einerseits brach der Absatz in den USA und Brasilien ein, was das Unternehmen schwer belastete. Andererseits machte auch Skoda, heute die profitabelste Marke im Massengeschäft, Probleme und brachte VW anfangs Verluste statt zusätzliche Gewinne. Vor allem aber schien es, als wäre VW einfach nicht profitabel genug. Die Arbeiter waren zu teuer, es fehlte an Innovationen, die Verkaufszahlen sanken. Karl H. Hahn, der damalige Chef von Volkswagen, hinterließ seinem Nachfolger also ein schwieriges Erbe, als er Anfang der 90er Jahre zurücktrat. Blink Nummer 5. Ferdinand Piëch führte VW aus der Krise und stieß wichtige Innovationen an. VW brauchte dringend einen Retter und fand ihn in Ferdinand Piëch. Piëch stammt aus dem Porsche-Piëch-Clan und machte innerhalb des Konzerns Karriere. Er begann seine Karriere bei Porsche in Stuttgart und sammelte Erfahrungen bei Audi, wo er 1975 technischer Vorstand wurde. Dort arbeitete er auch zum ersten Mal mit Martin Winterkorn zusammen, dessen Mentor er wurde. 1988 wurde Piëch Chef von Audi. Er sorgte in den folgenden 3 Jahren dafür, dass die Marke stark zulegte und große Gewinne einfuhr und machte sich einen Ruf als erfolgreicher Sanierer. Genau das, was VW Anfang der 90er Jahre brauchte. Piëch brachte VW zielstrebig wieder in die Gewinnzone. Als er 1993 Vorstandsvorsitzender von VW wurde, fing er sofort an zu sparen und zu verschlanken. Vor allem in den Bereichen Entwicklung und Qualitätssicherung stieß Piëch viele wichtige Innovationen an. Außerdem war er bekannt für seinen technischen Perfektionismus. So fuhr er Testfahrzeuge gerne auf Bordsteine und lauschte dabei ganz genau, ob irgendetwas klapperte. Ein weiteres Projekt von Piëch war es, die Marke VW hochwertiger zu positionieren, und für dieses Vorhaben holte er sich 1996 Martin Winterkorn als Entwicklungschef mit an Bord. Die beiden waren entschlossen, die Marke aufregender und ästhetischer zu machen und entwickelten dazu unter anderem die Edellimousine Phaeton. Piëch war außerdem ein richtiger Markensammler und fügte Bentley, Lamborghini, Bugatti, Ducati, Scania und MAN zum Konzern hinzu. Die Luxusmarken sollten auf das eher bodenständige Image von VW positiv abstrahlen. Dennoch war Piëch nicht unumstritten. 2004 und 2005 war er in einen Skandal um Politikerbestechung, schwarze Kassen und Prostituierte auf Firmenkosten verwickelt. Kritiker meinen, dass die enge Verflechtung von Betriebsrat und Unternehmensführung dies begünstigt habe. 2002 endete Piëchs Ära als Vorstandsvorsitzender und er wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden von VW. Insgesamt kann er eine eindrucksvolle Bilanz vorweisen. Während seiner Zeit als Konzernchef steigerte sich der Umsatz um ganze 126%. Blink Nummer 6. Martin Winterkorn brachte VW sicher durch die Wirtschaftskrise. 2002 löste Bernd Pischetsrieder Piëch als Vorstandsvorsitzenden von VW ab. Und schon 2004 geriet das Unternehmen erneut in eine Krise. Währenddessen bewies Martin Winterkorn bei Audi, dass er Unternehmen sanieren konnte. Er ging 2002 von Wolfsburg zurück nach Ingolstadt, diesmal direkt auf den Chefsessel von Audi. Das Unternehmen war in eine Krise geraten, den Produkten fehlte der Biss. Winterkorn fasste einen ehrgeizigen Plan zur Sanierung des Unternehmens, dessen Führungsetage müde und selbstzufrieden geworden war. So sollte Audi innerhalb von 10 Jahren zum führenden Premium-Hersteller werden und BMW und Mercedes-Benz überholen. Dazu füllte Winterkorn die Nischen in Audis Produktpalette, wobei er stark auf das Design und die Qualität achtete. Er etablierte ein Baukastenmodell, nach dem die einzelnen Produkte gebaut wurden. Audi war Winterkorns Meisterprüfung für den VW-Vorsitz. Er lernte, als Firmenchef zu agieren, souverän aufzutreten und Interviews zu geben. Doch auch die Zahlen stimmten. Ihm gelang es, Audis Ergebnis vor Steuern innerhalb von 5 Jahren zu verdoppeln. Im November 2006 wurde er schließlich als Nachfolger von Bernd Pischetsrieder zum neuen Chef von Volkswagen berufen und blieb gleichzeitig Aufsichtsratschef von Audi. Martin Winterkorn brachte VW sicher durch die weltweite Wirtschaftskrise. Er überarbeitete den Golf und andere Modelle mit seiner bekannten Technikbegeisterung und schaffte es, wie schon zuvor bei Audi, das Management mit seiner Begeisterung und seinem Elan anzustecken. In Wolfsburg wehte also wieder ein frischer Wind und alle zogen an einem Strang. Schon nach einem Jahr mit Winterkorn an der Spitze ließen die Unternehmenszahlen von VW einen Aufwärtstrend erkennen. Dieses stabile Fundament war auch bitter nötig, denn im Jahr 2008 erwischte die Wirtschaftskrise auch den Autobauer aus Wolfsburg und gleichzeitig versuchte Porsche, durch Aktienzukäufe die Entscheidungshoheit bei VW an sich zu reißen. Doch Porsche geriet durch die Wirtschaftskrise selbst in Schwierigkeiten und es wurde schließlich beschlossen, die beiden Firmen miteinander zu verschmelzen, wodurch Winterkorn auch Chef der Porsche Holding SE wurde. Dank guter Zahlen, motivierter Mitarbeiter und staatlicher Unterstützung durch die Abwrackprämie schaffte VW es halbwegs unbeschadet durch die Krise. Blink Nummer 7. Die Abgasaffäre war ein schwerer Schlag für VW. Unbemerkt von der Öffentlichkeit haben sich allerdings unter Winterkorn Fehler in das System Volkswagen eingeschlichen, die das Unternehmen fast zu Fall gebracht hätten. Was ist überhaupt passiert? Am 18. September 2015 veröffentlichte die amerikanische Umweltbehörde EPA, dass Motoren von VW nicht nur die strengen US-Abgasnormen überschritten, sondern dass das Unternehmen außerdem die Behörde über den tatsächlichen Ausstoß getäuscht hätte. In den Wagen befand sich eine Software, die erkannte, ob sich das Auto gerade auf einem Prüfstand befand oder auf der Straße. Auf dem Prüfstand wurde der Abgasausstoß dann kurzfristig so gedrosselt, dass die Prüfwerte eingehalten wurden, während die Autos auf der Straße zu wahren Dreckschleudern mutierten. Die Folgen waren enorm. VW wurde mit einer Welle von Klagen überzogen und musste ansehnliche Entschädigungen zahlen, zum Beispiel mehrere tausend Dollar an jeden betroffenen US-Kunden. Zusammen mit den nötigen Nachrüstungen kostet das allein VW in den USA über 13 Milliarden Euro. Der Börsenwert des Unternehmens brach ein, wodurch VW mehrere Milliarden Euro an Wert verlor. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig startete ein Bußgeldverfahren und der Ruf des Unternehmens und die Attraktivität der Marke wurden so geschädigt, dass das gesamte Ausmaß des Schadens kaum abzusehen ist. Die wichtigste Frage bei der Aufklärung des Skandals lautet: Wer wusste zu welchem Zeitpunkt wie viel? Winterkorn galt immer als Techniker, der sich mit der Produktion bis ins kleinste Detail auseinandersetzte. Schwer zu glauben, dass ihm die Manipulationen einfach so entgangen sein konnten. Bis heute arbeiten verschiedene Behörden, unter anderem die Staatsanwaltschaft Braunschweig, daran, Antworten auf diese Fragen zu finden. Eines war jedoch schnell klar: Winterkorn als Vorstandsvorsitzender war in jedem Fall verantwortlich. Er musste also seinen Posten abgeben. Am 23. September 2015 trat er zurück. Blink Nummer 8. VW steht heute vor zahlreichen großen Herausforderungen. Die Dieselaffäre hat den Giganten aus Wolfsburg ins Wanken gebracht, doch er ist nicht gestürzt. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass er wieder im Reinen mit sich ist. Fest steht, dass auch für Deutschland eine Menge auf dem Spiel steht, denn der Volkswagen-Konzern ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Ein globaler Konzern, der in Afrika, Amerika, Asien und Europa Autos produziert und 11 Marken unter seinem Dach vereinigt. Wenn VW scheitert, werden die Auswirkungen in ganz Deutschland zu spüren sein. Hoffen wir also, dass der Konzern den Abgasskandal verkraften wird und sich auf die neuen Herausforderungen einstellt, denn davon gibt es mehr als genug. Auf den neuen Chef Matthias Müller warten so viele komplexe Aufgaben wie auf keinen seiner Vorgänger, denn der Automobilmarkt befindet sich heute in einem rasanten Wandel. Während es in den letzten Jahrzehnten vor allem darum ging, bessere Motoren und Designs zu entwickeln und die Fertigung zu verbessern, müssen sich Autobauer heute mit ganz anderen Themen auseinandersetzen. Carsharing, Elektroantriebe oder führerloses Fahren sind nur einige Beispiele für die grundlegenden Umwälzungen, die hier gerade vor sich gehen. Dass VW das erkannt hat, zeigt sich unter anderem daran, dass sich der Konzern 2016 an dem Fahrdienst Gett beteiligte, einem Konkurrenten von Uber aus New York. Auch bei Audi hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Dort finden regelmäßig Touren durch Mobilitäts-Startups in Israel oder im Silicon Valley statt. Und mit Audi Select wurde ein Modell entwickelt, bei dem der Kunde innerhalb der Flotte sein Modell flexibel wechseln kann. Die Märkte und Bedingungen verändern sich rasanter als je zuvor. Daher muss der Konzern vor allem schnell und flexibel werden. Wir dürfen hoffen, dass sich der Abgasskandal als ein Katalysator für die Erneuerung des Konzerns erweist. Ein heilsamer Schock, der überfällige Veränderungen anstößt und das Unternehmen schlanker, transparenter und flexibler werden lässt. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, lautet, dass Volkswagen ein Unternehmen ist, dessen Geschichte eng mit der Geschichte Deutschlands verbunden ist. Von Hitler aus dem Boden gestampft und von den Briten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wieder aufgebaut, mauserte sich das Unternehmen in den nachfolgenden Jahrzehnten zu einem internationalen Konzern. Der Abgasskandal 2015 hat den Konzern schwer erschüttert, kann aber auch dafür sorgen, dass die überfällige Modernisierung jetzt in Angriff genommen wird. Das waren die Blinks zu Volkswagen von Mark C. Schneider. Vielen Dank fürs Zuhören.